Ich begegne heute Laura Fröhlich, die ist Autorin, Speakerin und eine der bekanntesten Expertinnen im deutschsprachigen Raum zum Thema Mental Load. Und genau darum geht es auch, um Frauen, die sich oft für die Gefühle anderer verantwortlich fühlen. Dann ist es nicht nur Mental Load, sondern auch Emotional Load, habe ich gelernt. Herzlich willkommen in den Begegnungen, liebe Laura Fröhlich.
Vielen Dank, Frau Straten.
Ihr neues Buch heißt Ich bin nicht eure Feel-Good-Managerin. Ich habe diesen Begriff gleich mal meinem Mann bei passender Gelegenheit an den Kopf geschmissen. Und alleine das Gesicht war es wert. Ja. Was war denn für Sie der Moment, in dem Sie sagten, so geht's nicht weiter, ich muss dieses Buch schreiben?
Ja, also tatsächlich war ein Moment in einem Café, da habe ich mich mit einem alten Freund getroffen und wir haben so schön gesprochen und hinterher sagte er, Laura, also mit dir kann man wirklich gut reden und mir fiel dann aber auf, nur ich habe Fragen gestellt und ihm zugehört und er wusste nichts über mich. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mit anderen Frauen darüber zu sprechen und immer mal wieder konnten die meine Erfahrungen teilen. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, da muss ich mal genauer hinschauen, woran liegt es eigentlich, dass viele Frauen auch Männern im Gespräch sehr oft sehr viel Raum einräumen und dann eben auch viel Verantwortung für Emotionen übernehmen.
Was ist denn genau eine Feel-Good-Managerin?
Also das würde ich so beschreiben als eine Person, die sich verantwortlich fühlt für die gute Atmosphäre. Das kennen sich ja viele. Ich betrete einen Raum und ich weiß schon sofort, ah, da hinten die Freundin, die ist heute nicht so gut gelaunt. Oder, oh Gott, mein Schwiegervater, der sieht schon wieder so aus, als sprengt er heute wieder jedes Gespräch. Oder auch im beruflichen Kontakt, dass wir sofort auch versuchen, die Emotionen positiv zu beeinflussen. Mit guter Stimmung, vielleicht auch einem aufmunternden Gespräch. Und das ist an sich auch ein super Job, der auch erfüllend ist. Aber das Problem ist immer dann, wenn wir uns da nicht rausziehen können. Und manchmal sind wir ja auch einfach schlecht gelaunt und haben dann trotzdem das Gefühl, ich muss wieder alles irgendwie zum Guten wenden. Und das kann belastend sein.
Wie viel von Ihrer eigenen Geschichte steckt denn im Buch? Immerhin sind Sie Mutter von 3 Kindern. Ich habe nur 1 und verzweifle schon manchmal.
Ja, da steckt sehr viel drin und zwar denke ich immer, ich möchte kein Buch schreiben und Frauen sagen, was sie jetzt anders machen sollen oder neue Ratschläge geben, sondern ich versuche immer anhand meiner Geschichte zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein, mir geht so, vielen anderen Frauen auch und dann kann man aufgrund dieser Struktur auch viel besser, ja, vielleicht mal schauen, was kann ich im Alltag anders machen, weil ich weiß, ich bin nicht selbst schuld, sondern Strukturen führen dazu, dass ich sozusagen im Alltag die Managerin bin, die Schönmacherin, die sich um alle kümmert und das tut gut und deshalb steckt da sehr, sehr viel von mir drin.
Warum übernehmen denn gerade Frauen diese unsichtbare Verantwortung im Alltag, liebe Frau Fröhlich?
Also das liegt zum einen daran, dass wir natürlich gerade auch als junge Mädchen sehr viele weibliche Vorbilder haben, die das natürlich auch alles ganz toll machen. Da ist vielleicht eine Mutter, die sich um alles kümmert. Da ist eine Großmutter, die sich kümmert. Eine Erzieherin in der Kita oder eine Grundschullehrerin. Also wir haben einfach im Sorgebereich sehr viele weibliche Vorbilder. Und die Gesellschaft erwartet auch, dass wir Frauen fürsorglich sind. Wir Frauen merken das immer, wenn wir das mal nicht sind. Wenn wir mal sagen, ich möchte die Betriebsfeier nicht organisieren oder das Geschenk besorgen, dann ernten wir oft irritierte Blicke und haben dann oft das Gefühl, na, dann mache ich es vielleicht doch, weil ich möchte auch, dass die anderen mit mir zufrieden sind. Und das sind so 2 ganz große Faktoren.
Ihr Buch, Ich bin nicht eure Feel-Good-Managerin, ist gerade rausgekommen. Das hört sich ja eigentlich nett an, Feel-Good-Managerin. Also jemand, der dafür sorgt, dass sich andere wunderbar fühlen. Warum ist es nicht nett?
Es ist im Prinzip schon eine wertvolle, wichtige Arbeit, die allerdings auch wenig Wertschätzung bekommt. Also Feel Good Management per se ist gar nicht so schlimm, wenn wir uns eben auch daraus mal befreien können. Aber Frauen merken oft, egal ob ich im Alltag die Organisation übernehme oder eben Emotionen steuere, auch im größeren Familienumfeld, dass es mich belastet, weil ich mich eben nicht rausziehen kann, weil es von mir erwartet wird. Und immer dann, wenn ich eben mal nicht so gut gelaunt bin, bekomme ich so einen negativen Impuls von außen, was ist denn mit dir los? Und das kann wirklich auch krank machen, weil wir gar nicht mehr so gut in der Lage sind, uns mal um uns selbst zu kümmern. Ich möchte jetzt nicht, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich, ich will jetzt nicht die gute Laune Laura sein und deshalb wird das dann schwierig und das war so der Impuls zu sagen, ey, vielleicht ermutige ich mit dem Buch auch Frauen ab und zu mal zu sagen, hier bin ich eben nicht eure Feelgood-Managerin.
Gab es denn während des Schreibens einen Punkt, der Sie selber überrascht hat?
Also mich überrascht immer wieder, wie umfangreich das Ganze ist. Also ich habe ja etwa 7 Rollen beschrieben und ich hätte wahrscheinlich noch weitere Rollen beschreiben können. Also egal, wo wir uns aufhalten als Frauen, im beruflichen Umfeld, in der Familie oder zum Beispiel als Kinkeeperin, spannendes neues Wort, das ich dann auch neu gelernt habe. Genau, das ist sozusagen die Frau, die sich um die Verwandtschaft kümmert, ja, die WhatsApp-Gruppen aufrechterhält, die dafür sorgt, dass die alte Tante irgendwie zum Familientreffen kommt, die nicht gut laufen kann, die Fotos sortiert und so weiter. Und wie umfangreich das ist und wie gut es ist, auch wenn es manchmal so nervige englische Fremdwörter sind, dass wir endlich einen Begriff für etwas haben, wo dann viele Frauen sagen, ach stimmt, Kinkeeping kommt mir zwar nicht bekannt vor, aber ja, das ist genau meine Rolle und manchmal nervt's mich.
Das Schlimme ist ja, dass man diese Arbeit nicht wirklich sieht. Wir haben das eben schon mal angesprochen. Es ist der Kindergeburtstag, der Geburtstagskuchen für die Kollegin, die Jeans, die man dem Mann mitbringt, weil er so dringend eine braucht. Das sind eigentlich Kleinigkeiten. Warum lasten die so schwer auf unseren Schultern?
Ja, es sind ganz, ganz viele einzelne Kleinigkeiten, die so an sich nicht der Rede wert sind, aber die summieren sich natürlich. Sie haben jetzt schon so wunderbare Beispiele gebracht und ich glaube, jede Frau, ob jetzt mit eigener Familie oder auch so diese Feelgood-Managerin im Freundes- und Bekanntenkreis, die könnten da ganze Listen schreiben. Und jede Blume, die wir besorgen, jede Kerze, die wir anzünden, diese ganze Elfenarbeit, den Kuchen, den wir backen fürs Kuchenbuffet, kostet am Ende Zeit. Und manches macht uns viel Freude und für manches haben wir gerade Zeit, für manches eben auch nicht. Und die To-Do-Listen sind so lang und wir versuchen, das alles zu schaffen und zu bewältigen und es schön zu machen, haben wenig Zeit und es fällt auch niemandem auf.
Ja, das ist der Punkt. Es fällt einfach niemandem auf. Ja.
Und wo sich ganz viele Frauen wiedererkennen, wenn jetzt der Partner, der Bruder oder auch ein Mann sagt, also wegen mir braucht's keine Blumen oder Kerzen sind für mich nicht wichtig. Das ist auch so eine typische männliche Aussage, weil Männer müssen ja auch einem gewissen Bild entsprechen. Ja, also Männer, die gern Blumen kaufen und Kerzen ganz toll finden, die merken auch wieder irritierende Blicke. Also ordnen wir uns dann unter dem Vorurteil, Männer kaufen ungern Blumen, Frauen aber schon. Trotzdem profitieren wir ja auch alle, auch die Männer, von dieser guten Atmosphäre. Ja, wenn wir daran zurückdenken, was war in der Kindheit schön? Es war, wenn die Eltern Kerzen angezündet haben zu Weihnachten oder dass da irgendwie frische Blumen ab und zu auf dem Tisch standen. Und es ist ganz wichtig, diese Arbeit sichtbar zu machen, weil sie dazu beiträgt, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns geliebt fühlen. Und da ist wieder das Fatale, wenn das vor allem immer Frauen machen, die dann wiederum wenig Zeit haben, um endlich mal auszuspannen, dann ist es einfach eine Ungerechtigkeit, die eben auch gesundheitliche und berufliche Folgen für Frauen hat.
Viele Paare glauben ja, sie hätten eine faire Aufteilung. Woran erkennt man, dass das oft gar nicht stimmt?
Ja, da gibt es einen spannenden Unterschied zwischen Mitdenken und Mitmachen. Also ich muss jetzt einfach nochmal eine Lanze auch für Männer brechen, weil es in diesem ganzen Kontext nicht darum geht, oh Gott, was machen Männer
wir
alles nicht?
Wir bashen hier keinen. Wir wollen nur, nein, machen wir nicht.
Ganz genau. Also tatsächlich muss man ja sagen, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, Männer übernehmen heute viel im Haushalt. Wenn sie Kinder haben, kümmern sie sich. Das hat sich schon sehr verändert. Aber dieses Mitdenken, das ist in unserer Gesellschaft noch gar nicht so angekommen als wichtiger Teil der Arbeit. Ja, das heißt, einkaufen gehen mit einer Liste ist ein praktischer Teil. Also ich bin im Haushalt engagiert, aber die Liste zu schreiben, also dieses Vorausdenken und was ich auch zum Beispiel anhand meines eigenen Alltags sagen kann, wir müssen jetzt schon im Frühjahr für den Sommer die Kinderbetreuung für die Sommerferien buchen. Ja. Und das sind Termine, die habe ich auf dem Schirm. Und für meinen Mann ist es dann so ein bisschen weiter weg und der denkt nicht so weit im Voraus. Damit ist er auch kein Einzelfall, auch hier kein Bashing gegenüber meinem Mann. Aber tatsächlich, Alison Deming, eine Soziologin, hat herausgefunden, dass gerade Frauen mit so einem kleinen Alarmmodus ausgestattet sind, der immer scannt, was muss jetzt in 2 Wochen, in 3, 4 Wochen erledigt werden. Auch das wieder nicht, weil Gehirne anders funktionieren bei Frauen, sondern weil die Erwartungshaltung einfach ist, du musst doch sowas auf dem Schirm haben.
Was ich so krass daran finde, und ich will da auch nicht meinen Mann jetzt bashen, aber die meinen das ja nicht wirklich böse, sondern es kommt dann immer, ja, ich würde dir ja helfen. Das Problem ist nur, sie sehen nicht wo. Und dann muss ich wieder organisieren, dass er mir hilft. Das ist aber schwer, finde ich. Dann habe ich noch mehr im Kopf.
Ja, und das ist total wichtig, dass wir darüber sprechen, weil wir ja oft immer denken, als Mann oder Frau, das ist nur bei uns zu Hause so und bei uns funktioniert was nicht und du machst alles falsch. Und was sie da jetzt gerade erzählen, das ist ganz, ganz typisch und es liegt auch gar nicht daran, dass die Männer da grundsätzlich inkompetent sind, sondern die sind es einfach nicht so gewohnt. Und wir Frauen durch diese Erziehung, Sozialisation, weibliche Vorbilder, wir wissen, wenn ich hier im Haushalt nicht das mache, dann folgt jenes. Also dann wird das Chaos noch größer. Wenn ich die Socken nicht wasche, haben wir keine. Wenn ich hier nicht aufräume, dann wird es nachher noch viel mehr Arbeit. Und wir sind es so gewohnt und sehen darum diese Verantwortungslücken. Es ist reine Übungssache. Mhm. Und Männer, jetzt mal pauschalisierend gesagt, sind oft gewohnt, dass da eine Frau ist. Eine Mutter, eine Partnerin, eine Schwester, eine Mitbewohnerin, die schon in diese Verantwortungslücken gesprungen ist. Und die dann vielleicht auch gar nicht in diese Situation kommen, oh, jetzt wird der Kühlschrank aber richtig fies dreckig. Ich muss da jetzt wirklich mal ran, sondern der ist schon immer vorher geputzt. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen und auch gucken, wie kann man da Entlastung schaffen, was ist überhaupt möglich. Aber vor allem, dass ganz viele jetzt vielleicht auch vom Radio sitzen und denken, ach Gott sei Dank, den anderen geht's ganz ähnlich. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Was sind denn die häufigsten Konflikte, die durch so eine ungleiche Belastung entstehen?
Also ich würde sagen, es ist ganz viel Wut, die entsteht und die dann natürlich Konflikte so richtig anheizt. Wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit innere To-Do-Listen abarbeite, dann ist mein Gehirn voll und ein Gehirn ist auch nicht von der Kapazität her endlos. Das heißt, ich kann dann meine Emotionen auch gar nicht so gut regulieren und eben nicht mit Ich-Botschaft auf Augenhöhe meinen Partner, meine Partnerin, Kinder freundlich ansprechen, sondern ich bin wütend. Und das heizt natürlich genau solche Konflikte an. Mhm. Auf der anderen Seite ist dann aber auch oft so eine Hilflosigkeit, was soll ich denn tun, oder vielleicht auch eine Unsicherheit in diesen Bereichen. Und es ist natürlich ganz klar, wenn eine Person durch diese emotionale und auch alltagsorganisatorische Belastung so erschöpft ist, dann wirkt sich das natürlich auch wieder auf Beziehungen aus. Ne? Ganz egal, ob es jetzt die Kollegin ist, die für alle anderen jedes To-Do übernimmt, die dann einfach müde, erschöpft und wütend und vielleicht sogar auch schon gesundheitlich angeschlagen ist. Oder ob es die eine Frau ist, die in der Familie immer für alle da ist und die aber selbst das Gefühl hat, mir hört niemand zu. Na, also menschliche Konflikte entstehen da enorm und die verhärten sich immer mehr. Und darum ist, über emotionale Arbeit zu sprechen, auch manchmal so erlösend. Ja, weil auch gerade Frauen in partnerschaftlichen Beziehungen zum Beispiel dann auch ein Date organisieren oder sagen, hey, wir müssen mal über unser Sexleben sprechen. Genau. Ja, ja. Und deshalb ist es ganz gut, das mal sichtbar zu machen.
Wie kann man denn dieses Thema ansprechen in einer Beziehung, ohne dass die Situation sofort eskaliert, weil das passiert ja dann ganz häufig. Dann stehst du vor dem ungeputzten Kühlschrank, ärgerst dich und denkst, warum muss ich das jetzt wieder machen? Und dann bist du sauer und dann fliegt schon mal der Hut hoch, würde ich sagen.
Genau, und jetzt kommt eine ganz unbefriedigende Antwort, weil wir uns da so ein bisschen als Frauen im Kreis drehen. Das ist auch das Gemeine daran, weil wenn ich jetzt schon wieder als Frau überlege, ich nehme jetzt mal wieder die heteronormative Beziehung, wie kann ich das jetzt freundlich meinem Mann so erklären, damit er es nicht wieder als Angriff auffasst, ja? Also freundlich Ich-Botschaften mit was weiß ich für guten Strategien, und dann sind wir eigentlich schon wieder in dem Thema Feel-Good-Management, ja, weil Frauen sich ganz oft einfach auch schon überlegen, wie kann ich Konflikte ansprechen? Wie kann ich das Ganze freundlich gestalten? Und ich glaube, deshalb ist auch dieses Buch deshalb so wichtig, weil es auch mit dem Cover, mit diesem Stinkefinger so ein Stück weit zeigt, wir dürfen auch einfach mal raustreten aus der Sache und für uns erstmal wahrnehmen, also ich mache da einfach nicht mehr mit. Ja, und trotzdem wir sagen, ich mache da nicht mehr mit, stopp, hier reicht's mir jetzt, möchte ich trotzdem noch eine Antwort auf die wichtige Frage geben. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, für sich selbst zu verstehen, was ist der Punkt, der mich kaputt und müde macht? Wie kann ich das für mich mal klarkriegen? Und wie kann ich dann mit dieser Antwort auf die andere Person, zum Beispiel meinen Partner, zugehen und sagen, weißt du was, ich habe das Gefühl, mein Kopf ist voll, ich möchte so nicht mehr weitermachen, ich habe so viele Dinge im Kopf und ich möchte jetzt was verändern, bist du dabei oder nicht? Und dann mal gucken, wie der andere reagiert. Mhm. Aber Frauen sind auch nicht verantwortlich dafür, jetzt irgendwie die Männer mit einzubinden. Manchmal geht's nicht oder die wollen nicht, aber dann für sich zu sagen, so hier an dieser Stelle mache ich nicht mehr mit und diesen Kühlschrank mache ich jetzt mal nicht sauber oder hier trete ich aus der Lücke raus. Und ich weiß, das ist keine befriedigende Antwort, aber irgendwo müssen wir anfangen, ja, weil Frauen einfach so kaputt und müde sind.
Was muss denn bei uns allen langfristig verändert werden, damit für die Frauen eine echte Entlastung entsteht?
Also da würde ich mir wirklich ganz aktives Engagement von Männerseite wünschen. Und zwar ganz wichtig, ein Interesse für das Thema. Ja, weil ich viele Frauen erlebe, die sagen, ich habe dein Buch meinem Mann gezeigt und der will irgendwie nicht und findet das Thema doof. Ja, weil es vielleicht für Männer dann oft irgendwie bedeutet, da werde ich mit Schuldzuweisungen überhäuft. Nee, das ist überhaupt gar nicht das Thema. Also ich möchte gern, dass Männer sich damit beschäftigen und überlegen, was kann das mir denn auch bringen, wenn ich emotionale Arbeit leiste, also im positiven Sinn. Ich komme näher an meine Familie, an meine Kinder, an meine Freunde ran. Und Frauen, die so viel versuchen zu verändern und auch viel Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema Mental Load machen, die sind gerade schon an so einem Punkt, wo sie sagen, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter, ne? Frauenstreik war jetzt auch nicht so ein Riesending. Und die sagen einfach, was sollen wir noch machen? Wir sind einfach müde. Und darum, also wirklich Engagement von Männern, sich so ein Buch mal zu schnappen, worum geht's da eigentlich? Was kann ich als Mann verändern? Gerade auch in Richtung Grönemeyer mit dem schönen Lied Männer. Also darum glaube ich, Frauen, finde ich, dürfen sich jetzt einfach auch mal rausnehmen. Und dann braucht es eben die Männerseite, die sagt, hey, komm, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Denn für Männer hat es enormen Vorteil, den Alltag mitzuorganisieren, sich zu kümmern. Das ist auch etwas, was
ist ja auch
uns
befriedigend irgendwie, ne?
Sag ich absolut, mal so. Ja, absolut, ja. Bereichernd. Und Männer bereuen am Ende ihres Lebens, da gibt es auch eine interessante Studie zu, immer, ich hatte zu wenig Zeit für meine Familie und Frauen bereuen, dass sie zu wenig Zeit für sich hatten. Und wenn wir das jetzt umdrehen, dann müssen wir es nicht am Ende unseres Lebens so sehr bereuen.
Das stimmt, ja. Warum wollen wir Frauen denn immer so sehr gefallen? Weil das hat ja auch was mit, auch da mit Unentbehrlichkeit zu tun, mit wichtig genommen werden, mit ich bin ohne mich läuft hier gar nichts. Ich meine, um das mal umzudrehen, da haben wir ja auch einen Teil, den wir mittragen, finde ich.
Wie gut, dass Sie das Thema ansprechen, das ist mir auch so ein Herzensthema, zu verstehen, warum ist dieses Thema People-Pleasing, nennt man das, also der Wunsch, anderen zu gefallen, gerade für Frauen oft so, ganz lebenswichtig. Ne? Und wie gesagt, Frauen werden sozialisiert mit der Erwartung, sich zu kümmern und oft wird es zur Identität. Ja, ich bin jemand, wenn ich mich kümmere. Und jetzt die Frage, wenn ich mich mal nicht kümmere, wenn ich nicht für Ordnung sorge, wenn ich im Familienchat mal nicht reinschreibe, wer bin ich denn dann noch? Und diese Frage kann durchaus auch mal beängstigend sein, aber die ist ganz wichtig für uns, diese Frage mal zu stellen und auch mal auszuhalten, was ist denn, wenn ich eben nicht die Kümmerin bin? Wer bin ich dann noch? Und diese Frage für sich zu beantworten, also sich rauszunehmen, dann zu überlegen, oh ja, ich bin auch jemand und ich bin wertvoll, wenn ich mal nicht anderen gefalle. Aber das ist tatsächlich auch ein Prozess und ein Weg, der wahrscheinlich auch manchmal einige Jahre dauern kann. Aber damit möchte ich auch andere Frauen ermutigen, mal zu gucken, was passiert, wenn ich mich mal nicht kümmere und was steckt da noch alles in mir und was wünsche ich mir eigentlich nur für mich selbst?
Frau Fröhlich, ich habe oft den Eindruck, Männer und Frauen sprechen eine andere Sprache und das meine ich nicht böse. Wie lernen wir denn richtig miteinander zu kommunizieren, ohne verletzt zu werden?
Das ist wirklich eine sehr komplexe Frage und tatsächlich glaube ich, dass wirklich auch für uns Frauen ganz wichtig ist, immer mal nachzufühlen, was möchte ich eigentlich? Und was mir geholfen hat, ist wirklich die Erkenntnis, ich bin als erwachsene Person nicht für die Gefühle anderer Erwachsener verantwortlich. Also ich kenne das ja ganz gut, dass ich immer frage, sag mal, bist du sauer auf mich? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und wirklich diese Erkenntnis, das ist das Problem der anderen Person. Und dann aber gleichzeitig zu sagen, meine Gefühle sind meine Verantwortung und ich lerne die auch mal anzusprechen. Ich bin wütend, weil der Kühlschrank nie geputzt wird, ja? Oder ich habe gerade das Gefühl, ich brauche wirklich Zeit für mich. Das wäre ganz gut, wenn das auf der Frauenseite, würde ich mal sagen, in die Sozialisation eingebettet wird. Also damit meine ich, dass wir auch die Mädchen so ermutigen. Mhm. Sag, was du brauchst. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, dass wir Jungs mehr gestatten, zu ihren Emotionen zu kommen. Also was fühle ich? Wie geht es mir? Ich darf weinen, ich darf traurig sein. Und diese Empathie führt dann dazu, wenn ich empathisch mit mir bin, kann ich auch empathisch mit anderen sein. Und das können so viele Männer auch längst. Aber ich glaube, da braucht es ein Stück weit den Kniff, ein bisschen mehr Ich-Bezug, wie geht's mir? Empathie nennt man das laut einer Psychologin, die ich im Buch zitiert habe, für Frauen. Auf der anderen Seite wirklich Stärkung der Empathie bei Männern. Und da sehe ich einfach auch in Kitas und Schulen ganz viel Potenzial, dass wir Jungs zugestehen, dass sie wirklich auch mit ihren Emotionen umgehen dürfen. Und das wäre so, wenn ich das jetzt mal so sagen würde, meine Idee. Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Weil
ich wollte gerade sagen, ja, wenn man mal guckt, dass unsere Eltern ja wirklich noch ganz oder und Großeltern noch ganz anders aufgewachsen sind, mit einer ganz anderen Last auf den Schultern. Mhm. Ich meine, bis in die 70er rein mussten Frauen fragen, ob sie arbeiten durften, also ihren Mann fragen, ob sie arbeiten gehen durften. Da haben wir noch, dafür sind wir eigentlich schon weit, muss man mal so sagen, finde ich.
Absolut. Vielleicht ist es auch nochmal ein gutes Resümee, denn es hat sich wirklich viel verändert. Und dass wir Wörter haben wie Mental Load oder eben auch Kinkeeping, dass wir darüber reden können, dass wir auch besser verstehen, woran hapert es hier gerade in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Da würde ich auch sagen, sehen wir das Ganze positiv, da tut sich viel. Und eben auch, wenn es solche Bücher gibt, so ein Radiointerview, da sehe ich wirklich positiv in die Zukunft, dass sich da noch einiges verändert. Aber wir brauchen gerade für erschöpfte Frauen da auch ein bisschen Geschwindigkeit, ist mir jetzt zum Schluss nochmal wichtig zu sagen.
Ja, stimmt. Also die Erschöpfung kann schon anstrengend werden. Absolut. Ich nenne jetzt nochmal, bevor wir zu unseren Lieblingsbüchern kommen, Sie und ich, oder den Büchern, die wir zuletzt gelesen haben, nenne ich nochmal Ihres. Laura Fröhlich, Ich bin nicht eure Feel-Good-Managerin, ist bei Kösel erschienen. Jetzt wollen wir über die Bücher reden, liebe Frau Fröhlich, die Sie und ich in der letzten Zeit beschäftigt haben. Lesen Sie viel?
Ja, also Lesen ist mein Lebenselixier.
Okay, dann. Also mein letztes Buch, was mich beschäftigt hat, ist das neue Buch von Ildikó von Kürti, Alt genug. Und darin beschreibt sie, wie das so ist, wenn man in ihren Worten endlich alt genug ist für unbequeme Wahrheiten, für unbequeme Unterwäsche beziehungsweise für bequeme Unterwäsche. Und dass sie sagt, sie lacht nicht mehr über jeden blöden Witz und sie weiß, wo sie nicht hingehört. Und sie ist so frei wie nie und das möchte sie auch bleiben. Und darüber erzählt sie uns. Sie erzählt uns aber auch über ihre inneren und äußeren Ausnahmezustände. Sie hat eine Menge Mut aufgebracht in ihrem Leben und auch in diesem Buch, um es eben zu beschreiben. Sie hat sich zum Beispiel in dieser letzten Staffel von Germany's Next Topmodel auf den Laufsteg begeben, weil sie gesagt hat, ich möchte das mal ausprobieren, das stand schon lange auf meiner Liste, Model werden. Sie hat sich vom Grab ihrer Eltern verabschiedet, ist nachts in New York sich selbst begegnet, auch da hatte sie viele Ängste. Und in diesem Buch feiert sie die Kraft der Lebensmitte und dieses kostbare Gefühl, mit all unseren Ängsten, Ideen, Zweifeln und Abschieden nicht alleine zu sein. Und das finde ich wundervoll. Das hat sie wundervoll gemacht, auch wenn der ein oder andere bösartige Literaturkritiker diese Woche das Buch wirklich in den Mülleimer geschmissen hat. Ich finde, auch das sollte man beenden. Kein Buch darf in einem Mülleimer landen. Das finde ich sowas von verachtend, weil da hat sich jemand wirklich Arbeit gemacht, es zu schreiben. Ich feiere Ildikós Buch und habe es super gerne gelesen.
Das macht mich sehr neugierig. Ich habe damals ihr erstes als noch junges Mondscheintarif Mädchen gelesen. Ja. Genau. Ja, ja, und, ja. Und auch da, finde ich, erkennt man sich selbst als Frau immer so gut wieder.
Absolut.
Und
also das war meins, kann ich Ihnen nur empfehlen. Alt genug, Ildikó von Kürti. Was ist denn Ihres, liebe Frau Fröhlich?
Also ich habe gelesen von Monika Kim, Das Beste sind die Augen. Ja. Und es ist schon ein bisschen auch grenzwertig, weil es da um Augen geht, die eine Frau verspeisen möchte. Okay. Und warum fand ich das Buch so gut? Das ist jetzt ein Buch, da dreht sich auch um Gewalt gegen Frauen. Und da wird eine Frau dann zur Täterin. Und ich finde, das ist jetzt im wirklichen Leben nicht die Lösung, absolut nicht. Aber manchmal tut es gut, in so einem fiktiven Roman zu lesen.
Ist es denn ein Thriller oder ist es mehr so?
Nee, es ist, also man kann es gut lesen, es ist jetzt nicht zu spannend, aber es geht im Prinzip um eine Frau in Amerika mit Migrationshintergrund, die begegnet dem neuen Freund der Mutter, der sie und ihre Schwester so anstiert und sie fühlt sich unwohl und sie beginnt auf Zuspruch der Mutter die Augen vom Fisch zu essen, eigentlich ganz schön eklig, aber es bringt Glück und sie wird auf einmal richtig süchtig nach Augen und dann sieht sie immer in die strahlend blauen Augen des Freundes der Mutter, die sie ganz fies anschauen und ich möchte jetzt nicht spoilern.
Nee, ist gut.
Ja. Genau, aber was mir gefallen hat, war mal diese Frau, die zur Täterin wird und man versteht, wie passiert ist und man freut sich ein Stück weit auch mit, dass dieser gemeine Mann und Gewalt an Frauen ist ja auch aktuell wieder ein Thema, einfach auch mal zu spüren bekommt, was es bedeutet, wenn Frauen wütend werden. So viel zu meinem Buch. Ich fand es skurril, aber wirklich empfehlenswert.
Ich verlinke die beiden Bücher in den Shownotes und ich Iris natürlich auch und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
Danke, Frau Straten, mir hat es ganz viel Spaß gemacht.